SWR 2 Wissen.
Die spanische Exklave Ceuta an der Meerenge von Gibraltar ist seit Jahren Ziel von Flüchtlingen aus Marokko und Mauretanien. Immer wieder stürmen sie die hohen Zäune am Strand von El Tarajal, der Afrika von Europa trennt.
Und an eben diesem Strandabschnitt Tarajal versuchten am frühen Morgen des 6. Februar 2014 eine Gruppe von 300 bis 400 Flüchtlingen und Migranten die Grenze zu überqueren. Sie wollten die Mole umschwimmen oder sich an den Steinen entlanghangeln.
Wagemutig stürzen sich Männer und Frauen in das mit 15 Grad Celsius empfindlich kühle Wasser. Viele können kaum schwimmen, andere klammern sich an den algenbewachsenen Felsen. Immer beobachtet von Beamten der Guardia Civil, die diesen Grenzabschnitt sichern.
Was dann passierte, beschreiben Betroffene und Augenzeugen nun wie folgt. Die Beamten schossen mit Tränengas und Gummigeschossen auf die Menschengruppe im Wasser. Zudem setzten sie Schlagstöcke ein und schlugen auf die Menschen, die verzweifelt versuchten, sich an der Mole oder an einem der Boote festzuhalten.
Nicht tödliche Waffen. Neue Waffen für neue Konflikte. Eine Sendung von Mirko Smiljanic.
Hohe Wellen treiben einige Flüchtlinge aufs offene Meer. Das Wasser färbt sich rot.
All das führte zu teilweise sehr schweren Verletzungen, aber auch zu einer Panik unter den Geflüchteten. Am Ende verstarben mindestens 15 Menschen im Zuge dieses Polizeieinsatzes.
Carsten Gierike ist Rechtsanwalt in Hamburg und berät in dieser Funktion das European Center for Constitutional and Human Rights, kurz ECCHR, eine gemeinnützige und unabhängige Menschenrechtsorganisation mit Sitz in Berlin. Gegen den Polizeieinsatz von Ceuta im Februar 2014 ermitteln Staatsanwälte. Die juristische Aufarbeitung ist noch nicht abgeschlossen. Im Zentrum steht nicht nur die Frage, ob Spaniens Grenzschützer unangemessen gegen die afrikanischen Flüchtlinge vorgegangen sind. Wichtig ist auch, ob der Einsatz nicht letaler Waffen oder nicht tödlicher Waffen überhaupt gerechtfertigt war. Genau dazu zählen Tränengas, Schlagstöcke und Gummigeschosse.
Also es geht bei dem Einsatz von sogenannten nicht letalen Waffen ja stets darum, ein Gegner oder ein Gegenüber kampfunfähig zu machen, was voraussetzt, dass es eine Art von gewaltsamen Konflikt gibt. Und die einschlägigen Handlungsanweisungen sprechen dann auch genau für diese Waffen wie Tränengas oder Gummigeschosse von Aufstandsbekämpfungsmitteln. Und schaut man sich nun die Vorfälle in Ceuta am 6. Februar an, dann ist relativ eindeutig, dass von den Menschen im Wasser keine Gewalt ausging, dass das keine gewalttätigen Aufrührer waren.
Auch nicht tödliche Waffen können tödlich sein. Die Vorkommnisse von Ceuta sind nur eines von vielen Beispielen. Aus diesem Grund bevorzugen Polizei- und Militärtaktiker auch die Begriffe weniger tödliche Waffen oder weniger tödliche Wirkmittel, wobei weniger in diesem Fall seltener meint. Die Wahrscheinlichkeit tödlicher Verletzungen sei statistisch geringer als beim Einsatz von Pistolen und Gewehren. Historisch ist die Entwicklung nicht tödlicher Waffen vergleichsweise jung und speist sich aus zwei Quellen.
Nachdem mehr oder weniger in der Geschichte Demokratien eingeführt wurden, hat dann das Volk durchgesetzt, dass nicht mehr einfach mit Bajonett gestochen und mit Kugeln geschossen wird, wenn irgendwo eine Demonstration ist, sondern für das Sicherstellen von Ruhe und Ordnung hat dann die Polizei eben verschiedene Waffen bekommen, die eben das Risiko, jemanden tödlich zu verletzen oder schwer zu verletzen, minimieren sollen. Da sind die traditionellen Dinge wie Wasserwerfer, Tränengas oder Gummiknüppel zu nennen.
Dr. Jürgen Altmann, Physiker und Friedensforscher an der TU Dortmund, untersucht seit vielen Jahren sowohl die technische, aber auch die gesellschaftliche Auswirkung neuer Militärtechnik.
Und dann gab es eigentlich vor gut 25 Jahren in den USA eine neue Bewegung, das auch fürs Militär gängig zu machen. Und da ist das Motiv im Wesentlichen schlechte Presse in der Öffentlichkeit und in der Welt, in der eigenen Öffentlichkeit und in der Weltöffentlichkeit zu vermeiden. Insbesondere dann, wenn man eigentlich, sagen wir mal, ein Land besetzt hat, wie sagen wir den Irak nach der Invasion, aber die Bevölkerung nicht massiv schädigen will und vielleicht negative Gefühle bei der Bevölkerung oder der Weltöffentlichkeit erreichen. Das ist so eigentlich das Hauptmotiv gewesen.
Ein Checkpoint bei Karbala im Irak. Amerikanische Soldaten lotsen Autos an den Straßenrand und kontrollieren die Insassen. Plötzlich erhöht, etwa 100 Meter vor der Straßensperre, ein Wagen die Geschwindigkeit. Einer der GIs hebt die Faust, das beim Militär übliche Zeichen anzuhalten. Nichts geschieht. Im Wagen sitzen jetzt gut sichtbar zwei Frauen. Was sollen die Soldaten tun? Warnschüsse abgeben und anschließend scharf schießen? Auch auf die Gefahr hin, dass der Fahrer einfach nicht weiß, was in der US-Armee eine gehobene Faust bedeutet? Es sind asymmetrische Konflikte, denen Militärs, auch die Bundeswehr, immer häufiger bei ihren weltweiten Missionen begegnen. Klassische Kriege finden glücklicherweise kaum noch statt. Dafür ist die Zivilbevölkerung aber fast immer Teil der Auseinandersetzung.
Ansonsten ist das militärische Motiv, dass zwischen dem Nur-Dasein und dem Scharfschießen noch Zwischenstufen der Gewaltausübung zu haben, die eben weitere Handlungsoptionen für militärische Befehlshaber eröffnen.
Erweiterte Handlungsoptionen brauchen auch Polizeibeamte bei ihrer täglichen Arbeit. Gleichgültig, ob sie in Stuttgart Bordelle durchsuchen, Drogendealer auf dem Hamburger Kiez verhaften oder die revolutionäre 1. Mai-Demo in Berlin kontrollieren. Scharfe Schusswaffen dürfen nur die Ultima Ratio sein. Jeder Beamte trägt zwar eine Pistole am Gürtel, sie gegen randalierende oder übergriffige Jugendliche einzusetzen, wäre aber eine Bankrotterklärung polizeilicher Taktik. Vom individuellen und politischen Schaden ganz zu schweigen. Es fehlen nicht letale Wirkmittel, sagt die Polizei, mit denen sie gewaltbereite Menschenmengen abwehren, lenken, isolieren oder zerstreuen kann. Crowd Control heißt das Stichwort. Die Kontrolle großer Menschenmengen, ohne scharf zu schießen.
Die Idealvorstellung einer nicht letalen Waffe ist es eigentlich, eine Situation momentan einzufrieren.
Dr. Karl Friedrich Ziegan, ehemaliger Wissenschaftler am Fraunhofer Institut Chemische Technologie in Finstal, Deutschlands wichtigste Einrichtung für die Erforschung nicht letaler Waffen. Heute ist er Direktor am Karlsruher Institut für Technologie.
Und ich bin dann in der Lage, in dieser eingefrorenen Situation die Guten und die Schlechten voneinander zu sortieren und die Schlechten erstmal dingfest zu machen. Das ist letztlich die Zielvorstellung und die Vision für viele dieser Waffenentwicklungen.
Die Palette nicht- bzw. seltener tödlicher Wirkmittel ist breit. Gummiknüppel, Wasserwerfer und Tränengas gehören dazu, aber auch Pfefferspray, infernalisch stinkende Chemikalien, klebrige Netze, Nebelwerfer, Infraschallkanonen, Wuchtgeschosse aus Gummi oder Steinsalz, Elektrotaser, Blendgranaten, schnell härtende Schäume, Laser- und Mikrowellengewehre, elektromagnetische Impulse bis hin zu Narkosemitteln. Manche Ideen wirken futuristisch und scheinen aus den Waffenarsenalen von Star Wars zu stammen. Andere werden seit Jahren erprobt und in einigen Ländern, den USA etwa, auch schon eingesetzt. Zum Beispiel Elektrotaser, der Angreifern elektrische Schocks versetzt.
Taser, Taser!
Wenn man ihn sieht, den Taser, dann sieht er eigentlich so ein kleines bisschen wie eine Schusswaffe, die man kennt, aus. Man nimmt die auch ähnlich in die Hand.
Johann Markus Hans, Polizeidirektor und Leiter des Polizeitechnischen Instituts an der Deutschen Polizeihochschule Münster.
Allerdings ist er von der Funktion her völlig anders. Er sieht auch, wenn man genau hinguckt, etwas anders aus. Im vorderen Bereich haben Sie zum Beispiel keinen Lauf oder ähnliches, sondern da ist wie so ein Kasten vorne dran, den man auch sieht, weil dieser Kasten nimmt diese Pfeile auf, die da drin verschossen werden.
Auf den ersten Blick wirkt der Elektrotaser wie ein Kinderspielzeug. Knallgelb, etwas klobig.
Das Ding besteht aus einem Gerät, in das vorne eingesetzt Kartuschen werden. Und diese Kartuschen beinhalten zwei Pfeile. Diese beiden Pfeile werden durch einen Elektroimpuls nach außen gesandt, hängen an einem Draht und über diese beiden Pfeile wird ein Stromzyklus geschlossen. Wenn diese beiden Pfeile auf den Körper treffen, wird der geschlossen und beeinträchtigen die Muskelapparat bzw. die Nerven, die die Muskeln dann steuern sollen. Und der Angreifer wird circa 5 Sekunden angriffsunfähig. Das heißt, er fällt einfach zu Boden.
Elektrotaser sind Druckpistolen, die über zwei dünne Drähte 50.000 Volt in den Körper eines Angreifers leiten, mit umwerfender Wirkung. Wie umwerfend wollte der österreichische Politiker Harald Wilimski am eigenen Leibe testen. Unter journalistischer Beobachtung der Wiener Tageszeitung Kurier ließ er sich mit einem Taser ins Gesäß schießen.
Taser, Taser!
Ein Schuss reicht, schlagartig fällt der Europaabgeordnete auf vorbereitete Kissenstapel. Es sieht martialisch aus, er stöhnt, sein Gesicht ist schmerzverzerrt. Doch die Wirkung lässt erstaunlich schnell nach. 5 Minuten später stellt er sich schon den Fragen der Kurierredakteurin.
Was genau haben Sie da jetzt gespürt? Kann man das beschreiben?
Naja, der ganze Körper kommt in eine Hyperanspannung. Man kann nichts mehr bewegen, man ist nicht mehr Herr seiner selbst. Man ist de facto für 5 Sekunden lang gelähmt. Und ich glaube, genau das ist was Wichtiges für unsere Sicherheitskräfte im Einsatz. Nämlich, es kommt niemand zu Schaden, es tut ein bisschen weh, aber nach 5 Sekunden ist es vorbei.
Demonstrationen mit Elektrotasern zu kontrollieren, wirkt ebenso spektakulär wie effizient. Aber sind sie auch für die polizeiliche Praxis geeignet? Wie sieht der Einsatz unter hohem Stress aus? Hat ein Polizist Zeit für gezielte Schüsse, wenn er sich bedroht fühlt? Nein, sagen Fachleute. Wenn Polizeibeamte im Einsatz Menschen erschießen, das zeigen Untersuchungen, sind dies häufig keine gezielten tödlichen Treffer. Sie ergeben sich vielmehr aus der Situation. Genau zielen sollte der Beamte beim Taser aber schon. Gesicht und Hals sind tabu. Ideal ist die Hose, weil die mit Widerhaken besetzten Pfeile dort rasch in die Haut eindringen können. Bleiben die gesundheitlichen Risiken zum Beispiel bei Menschen mit implantierten Herzschrittmachern? Natürlich gäbe es Gefahren, sagt Johann Markus Hans von der Deutschen Polizeihochschule Münster. Bei sachgemäßer Anwendung des Tasers sind sie aber beherrschbar.
Also nach den bisherigen Untersuchungen, die wir haben, ist dieser Taser nicht tödlich wirksam, deswegen heißt er auch Non-Lethal oder Less-Lethal-Waffe. Nach den bisherigen Untersuchungen ist er nicht potenziell tödlich, insbesondere auch bei Herzschrittmachern nicht.
Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass Taser tödliche Verletzungen auslösen, sei aber geringer als beim Einsatz von Pistolen. Um die Elektroschocker weniger fehleranfällig zu machen, möchten manche Experten die Drähte durch eine Wolke elektrisch leitender Fasern ersetzen. Weil die Wolke sich nach dem Schuss ausbreitet, ergo Unbeteiligte treffen kann, kommen bei diesen Plasmatasern nur Schussentfernungen von maximal 10 Metern in Frage, also klassische polizeiliche Distanzen. Die Wirkung unterscheidet sich nicht von gängigen, drähteverschießenden Tasern. Wirklich einsatzreif ist dieses Verfahren allerdings noch nicht. Für die Frage, wie sicher Taser sind, sei ohnehin ihr Einsatzprofil wichtiger.
Es gibt mehrere Untersuchungen auch zu Todesfällen, auch in Amerika gerade, wobei dann immer auch die Frage der Anwendung eine Rolle spielt. In Amerika wird dieser Taser zum Beispiel oft so angewendet, und das geistert dann auch durch die Presse, dass mehrfach ausgelöst wird. Also eine schon Getroffene wird mehrfach ausgelöst. Das findet bei uns nicht statt.
Elektrotaser dürfen in Deutschland ausschließlich Sondereinsatzkommandos nutzen. Bei Streifenpolizisten wird niemand diesen Waffentyp sehen. Wie seine mittelfristige Zukunft aussieht, kann heute noch niemand sagen. Es fehlen belastbare und glaubhafte Studien. Jürgen Altmann, Wissenschaftler am Institut für experimentelle Physik der TU Dortmund, beschäftigt sich mit einer anderen nicht tödlichen Waffe, dem Active Denial System, kurz ADS. Es ist ebenfalls eine Schusswaffe, die gegen Menschen eingesetzt wird, allerdings auf wesentlich größeren Distanzen und mit einer anderen Funktionsweise.
Die Grundidee ist, gegen Menschen elektromagnetische Wellen einzusetzen, die so hohe Frequenzen haben, dass sie in der Haut sofort absorbiert werden, also nicht wie im Mikrowellenofen zum Beispiel 2-3 Zentimeter eindringen und ein Kochgut durchweg aufheizen, sondern auf den ersten paar Zehntel Millimetern von Wasser enthaltenem Material, und das ist unsere Haut, dort absorbiert werden und dann sofort dort ihre Heizwirkung entfalten. Und dass man das eben nur so weit treibt, bis es eben Hitzeschmerz gibt und man dann über eine größere Entfernung, zum Beispiel 500 Meter, jemand dazu bewegen kann, etwas zu tun, was er vorher nicht tun würde, oder etwas zu lassen, was er gerne tun würde, also jemand zurückzutreiben und so weiter.
Active Denial System Waffen arbeiten mit Mikrowellen einer Frequenz von 95 Gigahertz, die mit einer Antenne auf Menschen in einer Entfernung von mehr als 500 Metern gerichtet werden. Die mit ADS abgegebene elektromagnetische Strahlung hat eine wesentlich höhere Energiedichte. Diese Energie dringt aber nur einen halben Millimeter in die Haut ein und erzeugt dort unmittelbar empfindliche Schmerzen. All das klingt überzeugend. Wer sich die Installationen genauer anschaut, bekommt aber erste Zweifel. ADS ist kein handliches Gewehr, sondern eine Kanone.
Das ist ein System, das auf einem Fahrzeug montiert ist, eine 2,5 Meter große Ausstrahlantenne hat, ein relativ kompliziertes Sendesystem mit ultra tief gekühltem Magnetspulen, damit man zu diesen hohen Frequenzen kommt. Braucht also auch irgendwie 4 Stunden, wenn man anfängt, das Ding überhaupt erst kalt zu kriegen und dann losschießen zu können.
Die hohe Strahlungsenergie erhitzt das Wasser der Haut binnen weniger Sekunden auf 55 Grad Celsius, was die angegriffene Person als Schmerzreiz registriert und so in die Flucht schlägt.
Wenn man früh genug aufhört, dann gibt es keine Verbrennungen, sondern eben nur Hitzeschmerz. Aber das ist genau auch das Grundproblem dieses Systems. Man muss eben sicherstellen, dass keine dauerhaften Verbrennungen entstehen. Der Strahl in einigen hundert Metern ist 2-3 Meter breit, sodass im Prinzip der gesamte Körper getroffen würde. Und wenn Sie auf mehr als 20% der Körperoberfläche Verbrennungen zweiten oder dritten Grades haben, dann sind Sie akut lebensbedrohlich krank.
Über weitere Risiken berichtete im September 2006 das Wissenschaftsmagazin New Scientist. Hauswände, Wasseroberflächen, aber auch bestimmte Böden können die Strahlen reflektieren und so deren Energiedichte verdoppeln. Gefährlich könnte aber auch schon sein, wenn die mit Mikrowellen beschossenen Personen schwitzen oder feuchte Kleidung tragen. Weder militärisch noch polizeilich seien ADS-Kanonen bisher genutzt worden. Geprüft werde sie in den USA zum Schutz sensibler Bauwerke, Atomkraftwerke, Ministerien und so weiter einzusetzen. Active Denial System ist eine Waffe in der Warteschleife. Keineswegs in der Warteschleife befindet sich eine weniger tödliche Waffe, deren Funktionsprinzip eher zufällig entdeckt wurde. Bei Atomwaffentests in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts stellten amerikanische Militärs irritiert fest, dass die Straßenbeleuchtung ausfiel.
Wenn eine Nuklearexplosion nicht in der Mitte der Atmosphäre erfolgt, sondern am Rand der Atmosphäre oder am Boden, dann sind die dadurch sekundär ausgelösten Elektronen fließen nicht in alle Richtungen kugelförmig, sondern in eine Richtung mit Vorzug und dann wird da eben ein starker elektromagnetische Welle erzeugt und abgestrahlt. Und da hat man das geschafft, von einer solchen Explosion aus dem Weltraum eigentlich unbeabsichtigt über 1000, 2000 Kilometer hin die Straßenbeleuchtung kaputt zu machen.
Statt mit todbringenden Geschossen Angreifer zu attackieren, müsste mit künstlich produzierter elektromagnetischer Strahlung nur die Elektronik von Autos und Panzern, Schiffen und Flugzeugen lahmgelegt werden und schon wäre der Kampf beendet. Mittlerweile gibt es koffergroße Systeme, die Nanosekunden kurze Mikrowellenpulse abschießen und deren Energie mit 300 Millionen bis 2 Milliarden Watt extrem hoch ist. Koppelt sie sich in Chips und Leiterplatten ein, wird die Elektronik gestört, in der Regel sogar zerstört. Grundsätzlich unterscheiden Physiker 2 Wirkungen. Gepulste Strahlen erzeugen in den Schaltungen hohe Spannungen und Ströme, die letztlich der Elektronik den Garaus machen. Werden die Mikrowellen nicht als Impulse, sondern als Dauerstrahlung abgegeben, erhitzen sich die Komponenten, bis sie teilweise schmelzen. All das klingt überzeugend, ist aber zumindest für den polizeilichen Einsatz ungeeignet, so Johann Markus Hans von der Deutschen Polizeihochschule Münster.
Es hat das große Problem, deswegen ist es bei uns auch nie eingeführt worden und wird auch nicht werden. Sie können das nicht punktgenau und zielgenau steuern, sondern sie zerstören alles, was in einem breiten Umfeld ist an Elektronik, was vor ihnen, teilweise auch hinter ihnen, zur Verfügung steht. Und damit würden sie zum Beispiel unsere eigenen Polizeiautos kaputt machen, unsere eigene Kommunikationstechnik und wahrscheinlich noch viel schlimmer, sie können überhaupt nicht abschätzen, wer in dem Umkreis, wo das eingesetzt wird, denn plötzlich auf seine Elektronik verzichten muss. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben tatsächlich Leute mit dem Herzschrittmacher oder der Einsatz erfolgt gerade in der Nähe eines Krankenhauses oder ähnliches. Es ist also völlig unkalkulierbar.
also nur für den militärischen Einsatz geeignet, vorausgesetzt, die Soldaten sind nicht in asymmetrische Kämpfe verwickelt, können also zwischen Soldaten und der Zivilbevölkerung unterscheiden. Jenseits dieser gut erforschten, weniger tödlichen Waffen gibt es eine lange Liste mit Ideen, die aus Science-Fiction-Filmen stammen könnten. Stinkbomben, klebrige Netze, Infraschallkanonen und so weiter. Viele dieser nicht letalen Wirkmittel verschwanden geräuschlos in den Schubladen der Entwickler. Zum Beispiel die Stinkbombe, erläutert Jürgen Altmann von der Technischen Universität Dortmund.
Bei Gestank haben sie alles Mögliche entwickelt, von Toilettengerüchen natürlich und so weiter. Und haben dann aber auch festgestellt, dass in anderen Kulturen, vielleicht gerade in solchen Entwicklungsländern, wo sie in Zukunft intervenieren könnten, dass da aber die Toleranz gegenüber Gestank, insbesondere also menschlichen Exkrementen, durchaus deutlicher entwickelt ist als zum Beispiel in westlichen Staaten, wo man vielleicht ein bisschen hygienischer ist und also auch schon die Babys sehr schnell wickelt und so weiter.
Das klingt ein wenig abschätzig, gibt aber realistische Einblicke ins Denken von Militärstrategen. Als Flop erwiesen sich auch Infrapulsgeneratoren. Sie sehen aus wie Kanonen, haben große Verbrennungsräume und ein großkalibriges Rohr. In den Verbrennungsräumen werden nach einem genau festgelegten Muster Druckwellen im Infraschallbereich zwischen 1 und 16 Hertz erzeugt. Diese Wellen gelangen über das Rohr als periodische Wirbelringe nach außen. Bei den Getroffenen sollen sie Gleichgewichtsstörungen, Unwohlsein und Brechreiz auslösen.
Die Physik dahinter zeigt aber, dass das so nicht funktionieren kann. Die Erzeugung von Infraschall im Freien ist beliebig kompliziert. Die Wellenlängen sind eben so lang, zum Beispiel 10, 20 oder so Meter, dass man, wenn man das fokussieren wollte, Sendeantennen von 100, 200 Meter Durchmesser bräuchte, also Lautsprechersysteme, die eben wirklich richtig groß sind und unrealistisch sind, die fährt man nicht eben mal so mit der Polizei mal eben so vor. Und dass insbesondere auch die Effekte von Infraschall auf den Menschen sehr viel geringer sind, als damals geschrieben wurde.
Infernalischer Gestank, klebrige Netze, Infraschall als weniger letale Wirkmittel sind Entwicklungen der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Zumindest beim Militär lässt sich seit einigen Jahren eine gewisse Abkühlung des Interesses an der Entwicklung nicht tödlicher Waffen beobachten.
Was das Militär angeht, sehe ich eigentlich nicht, wenn nicht bei den kriegführenden Streitkräften die Prioritäten massiv umgesteuert werden und danach sieht es nicht aus, sehe ich nicht, dass die eine riesengroße Zukunft für nicht tödliche Waffen haben. Also in den USA gibt es ein Joint Non-Lethal Weapons Directorate, bei den US Marines angesiedelt, die eben neue Techniken entwickeln lassen und erforschen lassen. Und wenn man das vergleicht, dann werden da eben Gelder ausgegeben in der Gegend von 20 Millionen Dollar oder so pro Jahr, wohingegen für neue Kampfsysteme, die wirklich zerstören und töten, die Ausgaben eher in der Gegend Dutzende Milliarden Dollar pro Jahr sind, also ein Faktor 1000 oder mehr höher.
Zu glauben, nicht letale Waffen haben bei Polizei- und Militärplanern ausgedient, ist aber falsch. Längst arbeiten sie an neuen Konzepten. Zum Beispiel an dem Polizisten der Zukunft, der durchaus noch Streife geht, ganz sicher auch mit Pistole und Schlagstock bewaffnet ist, vor allem aber eine Datenbrille trägt. Peter Dammerau vom US-amerikanischen Konzern Motorola.
Sie können dem Beamten Informationen geben, die wichtig für ihn sind, beispielsweise Fahndungsbilder einspiegeln. Sie können ihm bestimmte Einsatzbefehle sehr kurz und prägnant geben, die er lesen kann. Also die Richtung von einer Leitstelle, von einer koordinierenden Stelle zu den Einsatzbeamten, aber auch umgekehrt. Diese Brillen verfügen ja auch über eingebaute Kameras beispielsweise, die Informationen, die in seinem Blickfeld sind, übertragen, durch breitbeinige Übertragung. Zurück zur Einsatzstelle.
Richtig schick wird es für den Cybercop, wenn er mit seiner Datenbrille Fotos von einem Gegenüber macht und die aufgenommene Person durch eine Gesichtserkennung läuft. In Echtzeit natürlich.
Diese Gesichtserkennungssoftware gibt es. Sie müssen wahrscheinlich in erster Instanz diese Daten noch übertragen, aber man kann sich auch vorstellen, dass man, wenn es um aktuelle Fahndungsbilder geht, dass man die auch runterladen kann und dass das sogar offline funktioniert in einer kleinen Applikation, die auf einem Datengerät läuft, was der Polizist am Mann trägt. Ja, durchaus denkbar.
Am Strand von El Tarajal von Ceuta an der Straße von Gibraltar spielen diese Diskussionen keine Rolle. Und doch sind die Ereignisse vom 6. Februar 2014 für den weiteren Einsatz weniger letaler Wirkmittel von Bedeutung. 15 Flüchtlinge haben beim Fluchtversuch von Afrika nach Europa ihr Leben verloren. Verantwortung tragen dafür die Beamten der Guardia Civil. Mit Schlagstöcken und Gummigeschossen haben sie so lange die Flüchtlinge im kalten Mittelmeerwasser traktiert, bis sie ertranken. Rechtsanwalt Carsten Gierigke vermutet, dass schon die Vorstellung reicht, Schlagstöcke und Gummigeschosse seien keine lebensbedrohlichen Waffen, um sie tatsächlich bedenkenlos einzusetzen.
Das ist, denke ich, auch deutlich, was wir am 6.2. in Ceuta sehen, dass niemand auf die Idee kommen würde, Schusswaffen einzusetzen, aber mit Gummigeschossen aus nächster Nähe auf die Flüchtlinge zu schießen, hat offensichtlich wenig Kopfschmerzen bereitet auf Seiten der Guardia Civil. Und diese Herabsenkung der Einsatzschwelle durch diese vermeintlich nicht letalen Waffen ist, denke ich, eins der größten Probleme.
Volker Eick, Politikwissenschaftler aus Berlin, vermisst in diesem Zusammenhang eine öffentliche Diskussion über Entwicklung und Einsatz weniger letaler Waffen.
Wir brauchen eine politische Diskussion, die dazu führt, dass die jeweiligen Staaten gezwungen werden, internationale Vereinbarungen zu treffen, die uns vor dem Einsatz solcher gefährlicher Waffen schützen. Und dafür bedarf es einer internationalen Konvention, die diese Waffen nicht nur im Kriegseinsatz ächtet, sondern auch im zivilen Einsatz, also beispielsweise im polizeilichen Einsatz im Innern.
Außerdem beschäftigt sich kaum jemand mit der Frage, wer am Verkauf nicht letaler Waffen eigentlich verdient. Deutsche Rüstungsfirmen sind auf jeden Fall vertreten.
2008 und 2010, in dieser Zeitspanne, haben wir an Katar Ausbringungsgeräte für Reizgas geliefert, an Saudi-Arabien Pfefferspray und Elektroschockgeräte, an den Sudan Pfefferspray und an die Vereinigten Arabischen Emirate liefern wir Fußfesseln. Dann gibt es die parlamentarische Anfrage, haben Sie noch was geliefert? Ja, wir haben auch Wasserwerfer und weitere nicht tödliche Waffen geliefert, aber die unterliegen keiner Ausfuhrgenehmigung. So, wir liefern also an Länder, von denen wir wissen, dass sie undemokratisch sind, von denen Amnesty International herausgefunden hat, dass sie mit den Elektroschockgeräten foltern. Also ich denke, auch da braucht es eine politische Diskussion, die dazu führt, dass solche Waffen geächtet werden.